Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In dieser Woche sind es genau 21 Monate her, dass Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Knapp 10.000 Zivilisten sind dabei zu Tode gekommen und die Verluste an Menschenleben auf dem Schlachtfeld, ja, die dürften in die Hunderttausende gehen. Auch andere Bereiche der Zivilgesellschaft sind natürlich stark von den Auswirkungen der Invasion betroffen, zum Beispiel die akademische Welt. In Berlin wird heute ein Bericht vorgestellt zur Situation der Wissenschaft und Forschung in der Ukraine, und zwar vom Science at Risk Emergency Office. Dessen Direktor ist der Politikwissenschaftler Philipp Christoph Schmädeke. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, worin besteht denn zurzeit die Hauptbelastung für Forscherinnen und Forscher in der Ukraine?
Das ist ein sehr vielfältiges Feld, weil wir im Prinzip immer zwei Dimensionen mitdenken müssen. Das eine ist die allgemeine Lage der Wissenschaft in der Ukraine, die katastrophal ist. Und das zweite ist natürlich die individuelle Lage. Und beides ist eigentlich so dramatisch wie nie. Auch wenn wir uns an den Krieg mittlerweile ja gewöhnt haben, die Lage in der Akademie wird immer dramatischer. Das kann man mit Zahlen belegen. Zu Beginn der Invasion waren ca. 15% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben angegeben, dass sie finanzielle Unterstützung benötigen. Mittlerweile ist es mehr als die Hälfte. Wir haben über 4.250 Personen befragt und diese ganzen Angaben also unterscheiden sich massiv im Prinzip zum Kriegsbeginn.
Sie sprechen die finanzielle Seite an. Wie sieht es denn aus überhaupt mit Sachen wie Flucht, Vertreibung? Wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können denn noch an ihren angestammten Institutionen arbeiten?
Ja, das ist auch eine exzellente Frage. Leider liegen nach wie vor keine Zahlen konkret zur Vertreibung von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und Studierenden vor. Was wir aber sagen können, sind zwei Sachen. Zum einen, mindestens 10% der Personen, die wir befragt haben von den 4.250, mussten zwangsweise umsiedeln. Und 34% melden die komplette oder teilweise Zerstörung ihres Arbeitsplatzes. Ja, also ein Drittel kann nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz arbeiten. Und auch für die übrigen 66% sind es Extrembedingungen. Viel läuft online. In dem Moment, wo aber halt die Infrastruktur nicht mehr funktionieren kann, weil sie bewusst und systematisch bombardiert wird, gibt es auch Probleme in der Online-Lehre. Ja, man ist sehr viel darauf ausgewichen, auf diese Mittel zuzugreifen. Aber selbst das ist nur noch beschränkt möglich.
Was benötigen denn dann die Menschen in der Ukraine, in der Wissenschaft und in der Forschung am meisten? Haben Sie das auch abgefragt?
Ja, das haben wir auch abgefragt. Man muss dazu sagen, wir haben in diesem Jahr rund 150 Personen aus der Ukraine unterstützen können, finanziell mit bis zu 1.000 Euro pro Person. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir versuchen, den Menschen, den Kolleginnen und Kollegen eine Stimme wiederzugeben, also sie wieder in ihre wissenschaftliche Tätigkeit zurückzubringen. Und das, was Sie sagen, was für Sie das Wichtigste ist, ist zum einen gehört zu werden, ja, dass Ihre Stimme wahrgenommen wird. Aber das Zweite, und das ist gar nicht zu unterschätzen, das ist Kooperation. Also der Wunsch nach Kooperation mit deutschen akademischen Institutionen, aber auch mit europäischen akademischen Institutionen, Instituten, Universitäten, Forschungseinrichtungen ist riesig groß. Und da wäre noch sehr, sehr viel zu machen. Allein diese ideelle Unterstützung oder auch dieser Kontakt bedeutet für die Leute sehr viel. Wenn Sie mir erlauben, noch ein ganz kurzes Beispiel, was wir letzte Woche in Regensburg durchgeführt haben, eine Konferenz zum Thema Ökologie, also auch Zerstörung der Ökologie in der Ukraine und auch zum Thema Wiederaufbau mit 25 Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine und den 25 Counterparts aus der bayerischen Forschungslandschaft mit dem Ziel halt für eine solche Kooperation. Das ist Ihnen ganz wichtig. Und was jetzt die individuelle Situation angeht, geht es vor allen Dingen Englischsprachkurse. Finanzielle Unterstützung im kleinen Maße, da reichen manchmal 400, 500 Euro schon, aber auch Stipendien. Und zwar, und das ist uns ganz wichtig, das muss im Land passieren. Ja, also die Notlage ist im Land, also in das Land muss die Hilfe fließen.
Die gesamte Zivilgesellschaft in der Ukraine leidet ja unter dem russischen Angriffskrieg. Diese Belastungen für die Wissenschaft, sehen Sie das einfach nur als in Anführungszeichen Kollateralschäden des Krieges oder denken Sie, dass auch der Wissenschaftsbetrieb gezielt angegriffen wird?
Das kann man natürlich von außen schwer sagen, aber es ist beileibe kein Kollateralschaden. Warum? Weil das ist die Zukunft des Landes. Das ist die Zukunft des Landes. Und wenn man alleine mal intern in die Ukraine schaut, wurden die Bildungsausgaben über die Hälfte gekürzt zugunsten der Landesverteidigung, was vollkommen verständlich und vollkommen richtig ist. Aber das Geld fehlt. Und wir erleben natürlich durch diese erzwungene Flucht weil Leben teilweise gar nicht mehr möglich ist, einen riesigen Braindrain. Und dadurch, dass Lehre und Forschung nicht mehr so möglich ist, wie sie möglich sein sollte, kostet das dem Land die Zukunft. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen.
Sie stellen heute auch zwei Berichte vor zur Situation von Akademikerinnen und Akademikern in Russland und Belarus. Wie stellt sich denn die Situation dort dar?
Dort haben wir auch eine Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit, aber selbstverständlich komplett anders gelagert. Also dort geht die Bedrohung von hochrepressiven Regimen aus. Man muss noch mal ganz stark unterscheiden zwischen Belarus und Russland, weil wir erleben in Belarus eine totale Repression. Universitäten sind wirklich Druck- und Angsträume geworden, spätestens seit 2020. In fast jeder Universität sitzen Geheimdienst, KGB-Leute. Es ist fast eine totale Überwachung und die Perspektiven für die, die ausgewandert sind, sind sehr, sehr problematisch. Im russischen Fall sieht es ein bisschen anders aus. Akademische Immigration hat auch was nicht nur mit Repression, sondern auch was mit ausweichender Mobilisierung oder Fortsetzung der eigenen akademischen Karriere zu tun. Gerade aus den großen Städten in der Russischen Föderation haben wir eine wirklich sehr, sehr gut ausgebildete akademische Schicht. Und das ist natürlich auch für das Land ein riesiger Braindrain, der da vonstatten geht. Und diese Leute haben aber schon eher eine Möglichkeit anzudocken und werden teilweise von Amerikanern, von Chinesen sehr stark umworben. Ja, also da müsste sich die europäische und auch die deutsche Politik viel mehr darauf ausrichten, auch dieses große Potenzial zu fördern und aufzunehmen. Das fehlt sicherlich auch im großen Maße.
Sagt Philipp Christoph Schmedeke vom Science at Risk Emergency Office.